Also wir müssen einmal die Frage übersetzen, sonst sitzt ein Teil daneben.
Ich hab gesagt, wenn wir wollen etwas mehr über diese Geschichte wissen, wir müssen schon mehr dieses Ende des Kapitals.
Nicht unbedingt, weil nicht das Ende das ist, sondern die Geschichte erklärt sich tatsächlich aus dem, was davor passiert ist. Ungefähr 200 Jahre vorneweg hatte sich das Volk Israel gespalten. Bis heute kommt das ja immer wieder vor, dass das Volk Gottes nicht gemeinsam unterwegs ist. Unter dem König David war das vereint worden. Alle 12 Stämme Israels, die mit Mose einmal aus dem Land Ägypten ausgezogen waren. Und zusätzlich der Stamm Levi, der direkt für Gott ausgesondert war, aus der Mitte seiner Brüder. Und die waren dann später mit Josua in das Land Kanaan gekommen, was Gott mehr als 800 Jahre vorher dem Abraham versprochen hat. So lange dauert das manchmal, bis eine Verheißung Gottes sich erfüllt. Das ist wirklich ganz wichtig für uns, dass wir Geduld haben. Viele Menschen sind schon ungeduldig, wenn sie mal eine halbe Stunde warten müssen. Aber bei Gottes Zeit kann man immer wieder beobachten, dass die andere Abstände haben als wir. Und in der Bibel kann man lernen, dass man immer über mehrere Generationen denken muss. Deswegen auch unser eigenes Leben ist immer die Geschichte des Glaubens unserer Voreltern minus ihrer Sünden. Und das kann man immer wieder unter anderem hier bei dieser Geschichte lesen. Also das Volk Israel war nach Kanaan gekommen und sie haben ungefähr 400 Jahre nicht gemacht, was Gott ihnen durch Mose und Josua befohlen hat. Nämlich alle, ohne Ausnahme, alle Völker aus dem Lande auszurotten und zu vertreiben, die dieses Land vorher besetzt haben. Gott hat sie vertrieben wegen ihrer Gräuel, wegen ihrer schrecklichen Gewohnheiten. Beispiel: Sie haben die Kinder, die sie nicht wollten, lebendig verbrannt und haben das noch als Gottes Opfer erklärt. Also Dinge, die heute Daesh in derselben Region sehen. Gott hatte Israel befohlen, er gibt ihnen das Land, aber sie müssen alle diese Dinge restlos ausrotten. Aber wie heute auch noch, viele waren faule Leute. Die haben ein bisschen gekämpft und dann haben sie wieder Ruhe gesetzt. Dadurch gab es diese Schwierigkeiten über viele hundert Jahre. Das hat eine geistliche Bedeutung auch für uns heute. Irgendwann in unserem Leben kriegen wir Appetit auf die Verheißungen Gottes. Wir gehen irgendwann diesen Weg hinein in dieses Leben als Christen. Und dann erwartet uns eigentlich dieselbe herausfordernde Aufgabe wie damals das Volk Israel. Alles Alte und Böse in unserem Leben, was dem Wort und dem Willen Gottes entgegensteht, muss restlos ausgerottet werden. Und diese selbe Faulheit wie damals kann man heute wieder beobachten. Fast alle Gläubigen geben sich zufrieden, wenn sie ein bisschen Ruhe und ein bisschen besseres Leben als früher haben. Sie kämpfen nicht mit allem Ernst gegen die Widerstände in sich selbst und gegen die Sünde. Und dadurch halten sich Schwierigkeiten über lange Zeiträume, über viele Jahre, manchmal über Jahrzehnte auch bei Gläubigen. Und manches Mal wird das ebenfalls von einer Generation in die nächste mit übergeschleppt. Immer wenn es dem Volk Israel schlimm genug ging, dann haben sie wieder Gott gesucht und haben zu ihm geschrien und sind zu ihm umgekehrt und haben wieder für eine Weile gemacht, was Gott gesagt hat. Immer und immer wieder hat er geholfen, bis es ihm besser ging und die ganze Gemütlichkeit ging wieder von vorne los. Das ging so viele hunderte Jahre, bis Gott sich den König David berufen hat. Und in dem, was er tut, ist er ein Vorbild auf Jesus Christus. Das war der Erste, der wirklich konsequent die Dinge getan hat, die Gott befohlen hat. Das war ein Mann mit Fehlern und Schwächen, der auch einige Male in seinem Leben wirklich heftige Fehler gemacht hat. Und wenn man seine Familie anguckt, dort war er nicht wirklich ein Vorbild. Viel zu weich gegenüber seinen Kindern. Und trotzdem, die Dinge, die Gott gesagt hatte, hat er immer gemacht. Mit einem interessanten Ergebnis, dass das erste Mal in der Geschichte ist, Israels,
برای اولین بار
در ganz allgemeinen massiven wirtschaftlichen Aufschwung gemacht hat und dass sie nach vielen Kämpfen endlich Frieden hatten in allen ihren Grenzen. Für uns heißt das, wenn wirklich Jesus Christus der Herr unseres Lebens ist und wir mit ihm zusammen die Kämpfe Gottes wirklich kämpfen, dann kriegt das unser christlicher Glaube diese Dimension, diese Kraft, diesen Sieg, den Gott eigentlich für jeden geplant hat. Israel hatte zu dieser Zeit fast 80 Jahre lang das erste Mal in seiner Geschichte überall Frieden. Nicht nur der König David, sondern auch sein Sohn Salomo waren in den Wegen Gottes fest gewurzelt. Am Ende seines Lebens aber wird das Herz Salomos durch viele fremde Frauen, die er geliebt hat, wird sein Herz an Gott weggezogen. Und bei seinem Sohn, nachdem er gestorben ist, ist sein Sohn König geworden. Gott wieder verlassen. Extrem weitreichende Konsequenzen. Von damals an, und das was sage ich bis heute, ist das Volk Israel zerstreut worden. Erst haben sie sich gespalten. Zwei Stämme sind noch ein Stück in der Nähe Gottes geblieben. Und 10 Stämme haben sich abgespalten und haben meistens den Weg Gottes verlassen. Nochmal. Ungefähr 250 Jahre später spielt unsere Geschichte. Das war die Zeit, wo dann wieder mal äußerer Druck auf diesen kleinen Rest kam. Die beiden Gruppen des Volkes Israel haben sich böse und nicht so böse Könige abgewechselt. Die beiden Gruppen, also man nennt die 10 Stämme Israel und die 2 Stämme Juda. Dort haben sich jeweils die Könige abgewechselt, ganz böse mit weniger böse. In dieser Zeit rührt die Gewohnheit, dass man das Volk Israel die Juden nennt, weil der Stamm Juda, dessen Gebiet die Hauptstadt Jerusalem gehörte, mit dem Stamm Benjamin zusammen der Rest geblieben ist, der sich in der Nähe Gottes versucht hat aufzuhalten. Aber auch diesen Teil des Volkes muss Gott ausrichten. Wenn ihr nicht glaubt, wenn ihr euer Vertrauen wegwerft, dass wenn sie ihr Vertrauen wegwerfen, werden sie dem politischen und militärischen Druck von außen nicht widerstehen. Und das gilt wieder bis heute für uns. Jeder von uns kennt solche Zeiten, wo es sau schwer ist, wo man denkt, man kann das nicht aushalten. Wo Gott dann nicht kommt und tröstet und sagt, ach, mach mal so ein bisschen weiter, das wird schön. Sondern wo er uns ermahnt und sagt, wenn du dein Vertrauen wegschmeißt, also gar keine Chance. Das ist das, was Gott uns auch sagt. Deswegen, besser, wir nutzen die guten Zeiten, weil wir nur in guten Zeiten unser Vertrauen aufbauen können, damit wir die schwierigen Zeiten Wir haben hier heute einen Predigtext aus dem Matthäus-Evangelium. Einmal Kapitel 21, Vers 28. Was denkt ihr? Ein Mensch hatte 2 Kinder und er trat hin zu dem ersten und sprach, Kind, geh heute hin, arbeite in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber bereute er es und er ging hin. Und der Vater trat zu dem Zweiten und sprach genauso. Der beantwortete und sprach, ich gehe her. Aber er ging nicht. Welcher von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen, das Reich Gottes. Johannes kam zu euch im Wege der Gerechtigkeit und er glaubte ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr saht, gereute es danach nicht, um ihm zu glauben. Diese Geschichte hat 2 Botschaften. Erstens, beten jeden Sonntag das Vater unser. Eine der Bitten heißt:
Dein Wille geschehe.
Dein Wille geschehe.
Ich hoffe,
der Wille Gottes geschieht im Himmel. Da widerspricht ihm niemand und da machen auch alle, was er will. Aber auf der Erde ist es nicht automatisch so. Auf der Erde kann man den Willen Gottes zwar wissen und sogar sagen, ja, mache ich, aber dann lässt man es einfach sein. Zuerst lesen wir ja das andere Beispiel. Einer ist ganz gerade und sagt, nee, mache ich nicht. Der andere ist ganz respektvoll und sagt, jawohl. Das hat man schon verlernt in Deutschland, so mit dem Vater umzugehen. Wenn ich oft höre, Afghanen mit ihren Eltern telefonieren, wird der Vater oft noch als Herr angesprochen. Das hat dieser Junge hier auch gemacht. Seine Rede war ganz respektvoll. So gibt es tausende Christen, die ganz respektvoll mit Gott reden. Die beten jeden Sonntag mit ganz respektvollen und ordentlichen Worten. Aber es nützt nichts, wenn sie nicht das machen, was Gott sagt. Ich glaube, von uns hat noch niemand im Weinberg gearbeitet, oder?
Beobachtet habe ich das.
Appleboy getrunken.
Keine Apple, draußen.
Das ist eine schwere Arbeit. Wisst ihr warum? Weil man so den Berg wirklich so steil hat. Das sagt schon der Name, Weinberg. Guter Wein braucht ganz steiles Gelände. Heute ist das eine der wenigen Arbeiten, wo man mit Maschinen nicht viel machen kann. Wo die Arbeit wirklich schwer ist. Und ich kann mich gut erinnern, als Junge war ich immer nicht begeistert, wenn mein Vater mir Aufgaben gegeben hat. Weil ich habe von früh an gelernt, viel und schwer zu arbeiten. Als ich erwachsen geworden war, war ich überaus dankbar und bin es bis heute, weil mein Vater so konsequent gezwungen hat, was er wollte. Ich habe auch manches Mal versucht, mich zu weigern, aber mein Respekt war immer so groß, dass ich es dann doch gemacht habe. Deswegen, es zählt nicht unser Reden, sondern das, was wir wirklich machen. Das ist die erste wichtige Botschaft. Aber es gibt noch eine zweite. Die finde ich erstaunlich. Es gibt so etwas wie eine zweite Chance. Der erste von diesen beiden Jungs hat aus seinem eigenen falschen Verhalten gelernt. Wie wird das beschrieben? Also mit welchem Ausdruck wird das beschrieben, dieses Lernen?
Bereuen.
Er bereut. Aus eigenen Fehlern kann man nur lernen, wenn man das Falsche bereut. Was ist Reue?
Ja, das ist jetzt vielleicht platt und sagt, aber ja, dass das ich so ein bisschen rückgängig machen würde, was ich getan habe und in Zukunft auf keinen Fall mehr tun möchte. Also dass ich erkenne, was es ist und es dann lasse und nicht einfach nur erkenne und nochmal probiere oder so. Also es tut weh. Dass
die meisten denken, das ist ein schlechtes Gefühl. Aber Reue ist kein schlechtes Gefühl, sondern ist eine nüchterne Entscheidung, falsches Verhalten zu korrigieren. Es gibt eine richtige Reue und eine falsche Reue. Die falsche Reue ist ganz überwältigt von diesem Gefühl. Es gibt zwei ganz berühmte Beispiele in der Bibel. Esau ist der erste, nachdem er den Segen von seinem Vater Isaak erspielt hat. Heißt, er weint ganz schrecklich, aber es heißt ausdrücklich, er fand keinen Raum für die Umkehr. Keinen Raum für die Reue. Obwohl er unbedingt den Segen seiner Eltern haben wollte. Woran kann man erkennen, dass er keinen Raum für die Reue gefunden hat?
Weil beschrieben wird, dass er das Herz seiner Mutter schwer machte, indem er die Frauennamen aus einem anderen Volk da.
Genau. Er hat sich zwei Frauen gesucht. Die haben das Leben seiner Eltern noch mehr gequält. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Viele Leute denken, wenn man heult oder wenn man ein ganz schlechtes Gefühl hat, dann bereut man. Aber das ist es nicht. Das kann
auch mit Reue kann mit Weinen verbunden sein, aber Weinen ist an sich noch kein Zeichen von Reue. Manche Leute weinen aus Verzweiflung oder aus Wut. Zweites Beispiel für jemanden, der keine Umkehr hinkriegt, ist Judas. Als er sieht, was er gemacht hat, nimmt er dieses Blutgeld und schmeißt das wieder zurück in den Tempel. Dieses eine Mal hat die Geldliebe ihn in solche schlimme Sackgasse geführt, dass er dabei sein Leben verliert. Dieses Blutgeld, für das er Jesus verraten hat, das will er dann doch nicht. Aber da war es schon zu spät. Oft genug hatte er die Chance, anders zu handeln und hat sich immer entschieden, das Geld zu nehmen. Es gibt einfach, wenn man bestimmte Dinge immer wiederholt, die verpasste Zeit. Deswegen ist das, was wir hier lesen, ein wichtiges Beispiel, wie Reue wirklich funktioniert. Wirklich, dieser Junge geht nicht zurück und entschuldigt sich beim Vater oder macht irgendwelche neuen großen Worte, sondern merkt, es war falsch, den Willen des Vaters zu verweigern. Keine lange Erklärung, kein noch mehr Gerede, sondern das machen, was eigentlich. Das müssen wir lernen, so zu sein. Ich erlebe manchmal Menschen, die diskutieren bei jeder Aufgabe. Wenn sie es dann doch machen, dann geht es auch nicht ohne eine lange Erklärung. Sehen wir bei diesem Jungen. Was geht jetzt weiter? Ja, mein Herr. Macht nichts. Vater, ruhig machen. Ist doch egal. Eigene Sache. Meins ist wichtiger. Heute ist so ein Wetter, wo man nicht arbeitet, sondern über was anderes macht. Dazu sagt Jesus nichts, sondern nur diese kurze Entscheidung. Die Zuhörer müssen selber rauswissen, wer hat den Willen getan. Sie sagen, der Erste. Damit wird deutlich, es zählt unser Tun mehr als unser Reden. Mich fasziniert, dass der Vater nicht diskutiert mit seinem Sohn. Er lässt beiden die Möglichkeit, selbstständig zu reagieren. Er nimmt den ersten Sohn auch ernst. Und ich glaube, deswegen geht er zum zweiten und sagt, machst du das? Er sagt, jawohl, ja. Wir müssen darauf achten, wen Gott uns einen Auftrag gibt. Vielleicht gab es schon jemanden, der diesen Auftrag abgelehnt hat. Auch deswegen sollten wir das nicht verpassen. Hier ist es ja nicht irgendjemand, hier ist es der Vater. Das ist also eine Person, die vertrauensvoll ist und die auch die Funktion hat, die eigenen Söhne anzuleiten. Wenn wir das auf unsere Lebenssituation übertragen, dann heißt das, wir sollen nicht anderer Menschen Sklaven sein, aber die uns vorgesetzt sind, denen sind wir verantwortlich. Dann am Ende dieser Geschichte hat er dieses noch kleine Nachsatz. Lies es nochmal. Ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch voraus und vorangehen in das Reich Gottes. Das waren die Leute, die von den Frommen am meisten verachtet wurden. Und da wird aus dieser Geschichte mit den beiden Söhnen eine direkte persönliche Anrede. Er spricht direkt in das Leben der Leute, die um ihn herum. Und sagt, Johannes, der Täufer, der getauft hat, kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit. Die Verachteten haben geglaubt, ihr nicht. Deswegen sind sie Teil des Reiches Gottes geworden. Und als ihr das gesehen habt, habt ihr euer Verhalten nicht bereut. Es gibt also zwei Chancen zu bereuen. Einmal, wenn man eigene Fehler erkennt und die korrigiert. Ich sage das ganz nüchtern, das ist der normale Weg. Aber manchmal sind wir so blind, weil es gibt zwei Wege, wie man das selber nicht sieht, dass man das falsch macht. Entweder der Teufel macht die Augen richtig zu. Oder unsere Sinne werden durch die Sünde finster. Unser eigenes Denken wird durch Sünde finster. Wenn es ganz dunkel ist, kann man nichts mehr erkennen. Und wenn jemand bewusst oder mit dem Willen sündigt, dann passiert es. Dann kann man das Verhalten nicht mehr erkennen. Es gibt auch eine zweite Chance, kann man hier lesen. Wenn man sieht, dass Leute unter uns, unter einem, auf die man herabguckt, weil sie so schlechte Leute sind, dass die den Weg mit Gott gehen, der funktioniert. Ich sage es mal ganz praktisch. Wenn ich nicht merke, was ich falsch gemacht habe, vielleicht weil ich auch ein Ja-Sager war oder bin, und sage ja, mein Gott, was du mir sagst, aber ich mache es dann nicht, dann habe ich immer noch eine Chance. Wenn ich sehe, andere gehen den Weg mit Gott, dann kriege ich noch mal eine Chance zum Bereuen, in der Weise, dass ich sage, ich will wenigstens das so machen wie die. Wenn jemand, der schlechter war als ich, von Gott gesegnet ist, kann ich daraus lernen zu sagen, derjenige hat den richtigen Weg gewählt. Ist egal, jetzt bin ich das auch. Noch mehr Möglichkeiten gibt es dann. Den Willen Gottes tun, die Herausforderung für alle. Gottes Willen zu tun, ist die Herausforderung und die Aufgabe für alle. Wenn wir es versäumt haben, haben wir immer noch die Möglichkeit umzukehren und unser falsches Verhalten zu gucken. Wenn wir es einmal verpasst haben, gibt Gott uns immer noch die Chance, diese falsche Entscheidung zu korrigieren. Amen.